Just Published, der Podcast mit aktuellem aus Politikwissenschaft und Soziologie an der UDE. Und heute blicken wir auf ein soziologisches Thema. Das Wintersemester steht in den Startlöchern und für mehrere hundert Personen beginnt in Kürze bei uns das Studium der Politikwissenschaft oder der Soziologie. Für einen optimalen Studienstart möchten wir schon vor dem Studienbeginn neben Orientierung auch einen Einblick in gesellschaftswissenschaftliche Themen bieten. Das tun wir gemeinsam mit unseren Professorinnen und Professoren und ihren aktuellen Forschungsbeiträgen. Mein Name ist Gerrit Kokadi. Ich bin Mitarbeiter der Uni Duisburg-Essen und verantwortlich für den Studienstart in den Bachelorstudiengängen an der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften. Mir zugeschaltet ist heute Stefan Scheel, Juniorprofessor am Institut für Soziologie. Ich grüße Sie, Herr Scheel.
Ja, hallo.
Sie sind Professor für transnationale Kooperations- und Migrationsforschung. Mit was für Fragen befassen Sie sich in diesem Fachgebiet?
Na gut, wie die Denomination schon sagt, geht es vor allem eben auch um Migrationsforschung, aber eben auch um internationale Kooperation. Und ja, ein Forschungsthema oder ein Anliegen von meiner Forschung ist eine Auseinandersetzung mit dem, was als methodologischer Nationalismus bezeichnet wird in der Migrationsforschung, um das halt zu überwinden. Da geht es im Prinzip um die Gleichsetzung von Gesellschaft mit dem Nationalstaat und die Verwendung von Nationalstaaten als quasi natürlich gegebenen Analyseeinheiten. Und das wurde eben in den Sozialwissenschaften der Vergangenheit relativ viel gemacht. Teilweise haben sogar auch ganze Disziplinen sich über quasi die Innen-Außen-Unterscheidung entlang nationalstaatlicher Grenzen ihr Themengebiet quasi definiert. Also wenn man zum Beispiel mal an die Unterscheidung denkt zwischen internationalen Beziehungen, die sich halt mit allem beschäftigen, was außerhalb des Nationalstaates stattfindet, und den Politikwissenschaften, die sich um alles kümmern, was innerhalb des Nationalstaates stattfindet. Diese Arbeitsteilung, die versuche ich eben auch zu überwinden. Denn das ist relativ problematisch, wenn es halt um die Analyse von grenzüberschreitenden Phänomenen wie zum Beispiel Migration geht. Da werden eben einfach ganz wichtige Aspekte dann in der Analyse außer Acht gelassen. Zum Beispiel wurde halt lange Zeit einfach Integrationsforschung betrieben oder wird es immer noch. Da geht es dann darum, halt zu gucken, wie die Leute, also Migranten, die hier in Deutschland ankommen, sich in die Gesellschaft integrieren. Ja. Und was halt oft außer Acht gelassen wird, sind dann halt eben die transnationalen Verbindungen, also die Netzwerke, die Migrierenden weiterhin unterhalten in ihre Herkunftsländer. Und das wurde eben lange Zeit völlig außer Acht gelassen, aber spielt eine große Rolle eben auch für ihre Integration hier. Und dem will ich halt so ein bisschen mit einer transnationalen Forschungsperspektive entgegenwirken. Ja, und das, das zweite Forschungsgebiet, womit ich mich derzeit befasse, und da geht es, glaube ich, auch so ein bisschen mehr in den Artikel, über den wir heute sprechen wollen, das nenne ich Politik des Nichtwissens im Bereich der Migrationspolitik oder auch im Bereich des Migrationsmanagements. Und das geht im Prinzip davon aus, dass Migration ja ein abstraktes Phänomen ist, ja, zu dem halt Politikerinnen und andere Akteure im Bereich der Migrationspolitik keinen direkten Zugang haben. Also das Migration bezieht sich halt auf die Handlungen, Bewegungen und Entscheidungen von Millionen von Menschen. Und Migration ist sozusagen nur vermittelt über bestimmte Wissenspraktiken und Repräsentationstechniken erfahrbar und verhandelbar. Also zum Beispiel irgendwelche Grafiken über Ein- und Auswanderungsströme, Statistiken über die Anzahl von Migranten, klassifiziert nach Herkunftsland oder Aufenthaltsstatus. Und nur über solche Statistiken und solche Repräsentationen wird Migration überhaupt erst sozusagen politisch verhandelbar. Und genau diese Wissenspraktiken schaue ich mir halt an, weil sie eben halt auch einen Einfluss darauf haben, wie Migration sozusagen konstituiert wird, ja, und als ein politisches Problem oder als ein politisches Objekt der Regulation konstituiert wird. Und genau, darum geht es auch so ein bisschen im Artikel, glaube ich, über den wir heute sprechen wollen.
Und damit sind wir beim Thema. In diesem Podcast reden wir über eine Ihrer jüngsten Veröffentlichungen, die auch Ihre beiden Themenschwerpunkte, denke ich, ganz gut abbildet. Einmal das Nichtwissen, einmal die grenzüberschreitenden Phänomene. Der Titel lautet The Politics of Expertise and Ignorance in the Field of Migration Management. Vielleicht erstmal vorab zu den Eckdaten der Arbeit. Wann und wo ist die Veröffentlichung erschienen?
Also das war genau, letztes Jahr, also Ende letzten Jahr, 2019, im April 2019 ist der Artikel erschienen und beruht im Prinzip auf Forschung aus einem Projekt in London, wo ich noch als Postdoc gearbeitet habe, wo wir zu Bevölkerungsstatistiken geforscht haben und methodischen Wandel in Bevölkerungsstatistiken. Und der Artikel ist halt in einer Fachzeitschrift erschienen, die heißt Environment and Planning D, Society in Space. Das ist im Prinzip so ein Fachjournal der kritischen Geografie, woran man vielleicht auch schon erkennt, dass ich, und das ist aber auch keine Besonderheit, denke ich, sondern typisch für Sozialwissenschaftlerinnen, relativ interdisziplinär unterwegs bin.
Okay, der Artikel ist, wie Sie sagen, in englischer Sprache erschienen. Vielleicht entschuldigen wir uns schon mal vorab für den Fall, dass wir bei manchen Fachbegriffen vielleicht etwas zögern, weil im Hinterkopf der Übersetzer rattert, aber starten wir doch gleich mal mit den Begrifflichkeiten im Titel, Herr Scheel. Politics of Expertise and Ignorance in the Field of Migration Management. Eine Übersetzung würde ich hinbekommen, aber dennoch wusste ich, bevor ich Ihren Artikel gelesen habe, nicht, was mich hinter dem Titel erwartet. Ja. Deswegen führen Sie uns doch mal entlang der Begriffe durch Ihre Arbeit.
Okay, ja, also da merkt man, glaube ich, ja schon, ne? Also die eigentlich fasst der Titel ganz gut die zentralen Argumente des Artikel zusammen, denke ich. Aber es ist halt auch, sind ein paar soziologische Fachbegriffe dabei. Also ich denke, der Ausgangspunkt ist sozusagen, unser Ausgangspunkt ist das Politikfeld des Migrationsmanagements. Also das ist quasi das herrschende Paradigma der Migrationspolitik derzeit. Und dieses Politikfeld, das verstehen wir halt mit Pierre Bourdieus Theorie der sozialen Felder als einen relativ autonomen sozialen Raum. Ja, in dem Fall verschiedene Akteure um Einfluss, Autorität, aber eben auch Prestige und handfeste Ressourcen wie finanzielle Budgets oder Aufträge und so weiter konkurrieren. Und aufbauend auf Arbeiten von anderen Forscherinnen, wie zum Beispiel Christine Boswell, gehen wir dann halt davon aus, dass die Produktion und das zur Schaustellen von Expertenwissen, also Expertise, von einzelnen Akteuren innerhalb dieses Feldes genutzt wird, um ihren Einfluss im Feld des Migrationsmanagements, im Feld der Migrationspolitik zu vergrößern und bestimmte politische Maßnahmen eben zu legitimieren und durchzusetzen. Ja, und die versuchen sich halt sozusagen als kompetent zu verkaufen und darzustellen. Und das bedeutet im Prinzip, dass Akteure im Feld der Migrationspolitik ein eher instrumentelles Verhältnis zu Wissen über Migration haben. Ja, es geht ihnen nicht um das Wissen an sich, sondern mehr darum, mit diesem Wissen halt irgendwie Prestige und Ansehen und Autorität für sich zu. Und das zeigt sich dann zum Beispiel relativ deutlich, das wollen wir halt im Artikel zeigen, am Umgang mit Migrationsstatistiken im Feld des Migrationsmanagements. Denn viele internationale Organisationen und andere Akteure, wie zum Beispiel die EU-Grenzschutzagentur Frontex, die halt im Bereich des ganzen Migrationsmanagements tätig sind, produzieren jedes Jahr Berichte, bestimmte Statistiken, Grafiken oder Visualisierungen, in denen halt eben bestimmte Zahlen zu Migrationsbewegungen dargestellt werden, visualisiert werden. Und durch die Angabe von sehr genauen Zahlen wird halt suggeriert, sie würden ganz genau wissen, wie viele Migranten pro Jahr zum Beispiel unautorisiert über die EU-Außengrenze einreisen oder wie viele Migranten aus einem bestimmten Herkunftsland in ein anderes Land gewandert sind. Ja? Und Migrationsstatistiken werden also primär dann als Mittel verwendet, um sich als kompetenten Akteur darzustellen, der sehr genau weiß, Migration Bescheid weiß und eben deswegen auch in der Lage ist, erfolgreich Projekte und Maßnahmen durchzuführen, die durch die Migration dann irgendwie gesteuert werden soll. Und darüber hinaus wird Migration eben auch als ein präzise quantifizierbares Phänomen überhaupt erst konstituiert, das sich eben nach bestimmten politischen Vorgaben steuern lässt, eben weil es sich sehr präzise messen lässt. Ja, man kann ja eigentlich nur das steuern, was man auch irgendwie messen kann. Sonst weiß man ja gar nicht, ob man Erfolg hat oder nicht. Und was man überhaupt wohin steuern will. Ja. Und der Knackpunkt ist nun, dass die Produktion von Wissen häufig eben mit der Produktion von Nichtwissen zusammenhängt oder damit halt auch verwoben ist. Ja. Da ist jetzt ein ganzes Forschungsfeld entstanden in der Soziologie, nennt sich Ignorance Studies oder auch Agnotology, also die Lehre vom Nichtwissen. Und das verbirgt sich eben hinter diesem zweiten zentralen Wort im Titel Ignorance, was man eigentlich im Deutschen, glaube ich, eher mit Nichtwissen übersetzen sollte als mit Ignoranz, denn Ignoranz, das bedeutet eher so ein aktives, intentionales Nichtwissen, also etwas zu ignorieren, aber oft wird dieses Nichtwissen eben halt auch durch bestimmte soziale Konventionen oder Sprechverbote und so weiter produziert. Also es ist nicht unbedingt immer der intentionalen Handlung einzelner Akteure geschuldet. Ja. Und genau, bezogen auf Migrationsstatistiken und diese vermeintlich exakten numerischen Fakten im Feld des Migrationsmanagements. Ja, da kann man halt sagen, dass sozusagen, um diese Darstellung zu ermöglichen, auch Wissen, Nichtwissen produziert werden muss in Bezug auf die bekannten methodischen Probleme und Schwachstellen von Migrationsstatistiken. Und das wollen wir halt in unserem Artikel zeigen, wie das gemacht wird.
Das heißt, neben den Auswirkungen auf die Migrationsstatistiken, nochmal so zurück zur Brille, die Sie verwenden. Sie schauen da mit einer Bourdieu'schen Brille drauf, Pierre Bourdieu, moderner soziologischer Theoretiker aus dem französischen Raum. Sie blicken da also auf Konkurrenzkampf?
Naja, quasi, das ist sozusagen das Spielfeld, ja. Also Pierre Bourdieu geht davon aus, dass es halt verschiedene soziale Felder gibt, die sich so als teilautonome soziale Räume denken lassen. Also er hat auch zum Beispiel auch über das akademische Feld, ja, über die Wissenschaft geschrieben oder über das literarische Feld. Und wir gucken halt quasi das Feld der Migrationspolitik an. Und innerhalb dieser Felder ist es eben so, dass verschiedene Akteure miteinander konkurrieren um Einfluss, um Autorität, aber eben auch ganz konkret um bestimmte Ressourcen, zum Beispiel wie viel Personalmittel sie zugesprochen bekommen, wie viel finanzielle Mittel sie zugesprochen bekommen oder auch Aufträge. Ja, und das kann man, und sie setzen halt verschiedene Kapitalsorten dann ein, als Einsatz quasi um in diesem Spiel, ja, kann man sich das vorstellen, also hat Bourdieu es auch beschrieben, weiter an Ressourcen zu gewinnen. Ja. Und wir sagen halt quasi, dass Expertise, also Expertenwissen, einer dieser Einsätze ist. Und vor allem eben halt auch numerische Fakten, wie zum Beispiel Migrationsstatistiken, dass die dafür benutzt werden.
Ein Tool, auf das Sie in Ihrem Paper immer wieder mal zu sprechen kommen, ist die Global Migration Flows Interactive App. Eine interaktive Karte, die weltweite Migrationsströme visualisiert. Das Ganze wurde 2016 von der International Organization for Migration ins Leben gerufen und dient bei Ihrer Analyse immer wieder als Kontrastfolie zu, üblichen Migrationsstatistiken. Welchen Unterschied kontrastieren Sie da?
Vielleicht erstmal kurz zu dieser App, also ne, diese Global Migration Flows Interactive App, die haben wir halt ausgewählt als Fallbeispiel quasi, ja, also wir sehen das halt schon als etwas, was ja beispielhaft steht für viele andere Visualisierungen, die es halt in dem Bereich gibt, also zum Beispiel auch vom UNHCR, werden jedes Jahr im Global Appeal Zahlen über Flüchtlinge, die Flüchtlinge in der Welt produziert oder eben halt von der EU-Grenzschutzagentur Frontex Zahlen über unautorisierte Grenzübertritte oder die Anzahl der illegalen Migranten in der EU, ja, die hier leben. Und das sind halt meistens immer recht präzise Zahlen. Und es wird eigentlich immer suggeriert, Migration lässt sich recht präzise irgendwie messen. Ja, und diese Global Migration Flows Interactive App, die haben wir halt gewählt, erstens, weil die IOM quasi der wichtigste Akteur ist im Bereich des Migrationsmanagements. Und zweitens eben auch, weil diese Karte, die mittlerweile aber auch deaktiviert wurde, die war, als wir angefangen haben mit unserer Forschung, quasi sehr prominent auch bei Internetrecherchen. Ja? Also wenn man irgendwie nach Migration oder Migrationszahlen in der Welt oder so gegoogelt hat, auf Englisch, ist man sofort als ersten, zweiten Treffer kam diese Karte, diese interaktive Karte. Und das, was uns gewundert hat an dieser Karte, ist eigentlich, dass sie so super exakte Angaben macht über Ein- und Auswanderungsströme in einem bestimmten Land. Ja? Also wenn man zum Beispiel auf Deutschland klickt, ich habe das vorhin nochmal gemacht, dann sieht man zum Beispiel, dass irgendwie 2.733.109 Migranten aus der Türkei in Deutschland leben und 189 Menschen aus Malawi. Ja? Also auch für sehr kleine Migrantengruppen werden ganz exakte Nummern angegeben, Zahlen angegeben. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt Interviews geführt im Rahmen dieses Forschungsprojekts zu Bevölkerungsstatistiken, auch mit Leuten, die Migrationsstatistiken halt produzieren. Und die haben mir eigentlich alle erzählt, Migration ist das schwierigste statistische Thema. Ja? Also da müssen Migrationsstatistiken müssen eigentlich regelmäßig überarbeitet werden und revidiert werden und gelten als sehr unzuverlässig und ungenau. Ja? Und das ist eigentlich im ganzen Feld der Statistik auch bekannt, ja, dass Migration wirklich das herausforderndste Thema, das herausforderndste statistische Thema sind. Und vielleicht nur ein Beispiel, also ich habe dann auch Interviews in Litauen gemacht und da ein bisschen geforscht und da kam zum Beispiel raus bei der Volkszählung im Jahr 2011, dass die Bevölkerung von Litauen 7% kleiner war als zuvor angenommen von dem Statistikamt. Und 7% ist halt schon eine ganze Menge. Ne? Das ist im Beispiel von Litauen halt 155.000 Menschen ungefähr. Und die haben dann nachgeguckt, woran liegt das? warum sind unsere Zahlen so falsch gewesen oder so anders gewesen? Und als Hauptgrund für diese Diskrepanz haben sie halt unautorisierte oder unregistrierte Auswanderung angeführt. Ja? Also die meisten Leute, die halt auswandern, Litauen ist ein Auswanderungsland, die sagen halt den Behörden nicht Bescheid. Ja? Das heißt, die Behörden wussten von 155.000 Menschen in Litauen nicht, dass sie das Land verlassen haben. Und das ist halt eben nicht unbedingt ein Einzelfall. Und genau, und dann diesen Widerspruch, was wir halt von den Statistikern gehört haben und was wir dann auf dieser Global Migration Flows Interactive App sehen, ja, diese sehr genauen Zahlenangaben zur Migration, das war quasi, dieses Spannungsverhältnis, das war quasi der Ausgangspunkt für dieses Paper. Also da einfach zu forschen, wie kann das sein, ja, dass die so tun, als ob sie es ganz genau wissen, obwohl die Statistiker eigentlich relativ offen, auch in öffentlich zugänglichen Berichten, immer wieder sagen, wir wissen es eben nicht genau, wir müssen nur Zahlen wieder revidieren, wir brauchen bessere Methoden. Also wie kann es dazu kommen, ja, dass das so suggeriert wird dann im Feld der Migrationspolitik?
Sie skizzieren ja auch unterschiedliche Varianten der Messung des Phänomens Migration. In dem Paper nehmen zum Beispiel auch die Datenerfassung vierer staatlicher Statistikstellen, unter anderem aus dem Vereinigten Königreich, unter die Lupe. In der Schule hat man vielleicht mal jetzt als Erstsemesterstudent oder Studentin gehört, Zahlen lügen nicht. Im Studium der Soziologie lernen sie dann, dass das falsch ist, dass man das gehört hat.
Ja.
Beim Punkt Migration, warum ist die Erfassung von Migration solch eine Herausforderung?
Also ich glaube, generell liegt es daran, dass es einfach erstmal, ja, wir reden hier über ein mobiles Phänomen, ja. Es sind halt eben nicht Bäume im Wald, die man da irgendwie zählt, oder Häuser, ja, die irgendwo feststehen. Sondern ja, ein mobiles Phänomen, ein Moving Target, ja. Und zum Beispiel Leute, die nicht mehr da sind, die kann man natürlich schlecht zählen, ja. Das heißt, das ist einfach ein methodisches Problem. Und wie schon eben gesagt, viele Menschen informieren halt staatliche Autoritäten nicht darüber, wenn sie ein Land verlassen, ja. Dann gibt's halt transnationale Lebensstile. Also das, denke ich, sehen wir insbesondere auch bei uns in der EU, ja, dass viele Leute halt in mehreren Ländern leben, nicht nur in einem. Man eigentlich gar nicht mehr genau festmachen kann, wo die Leute jetzt eigentlich leben. Ja, also wenn man jetzt gerade in den Grenzregionen darüber nachdenkt, die Leute arbeiten irgendwie in der Schweiz und wohnen in Deutschland oder die Leute leben in Polen und arbeiten viel in Deutschland, haben vielleicht noch eine zweite Wohnung da. Und man weiß gar nicht mehr genau, wo sie jetzt eigentlich mehrheitlich leben. Ja, und das lässt sich halt auch nur sehr schwer erfassen, weil sie halt vielleicht auch in beiden Ländern dann doch Spuren hinterlassen und registriert sind. Und wenn dann diese Registerdaten verwendet werden, dann ja, ist halt die Frage, in welchem Land sie sozusagen gezählt werden oder ob sie in beiden Ländern gezählt werden. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt ist halt, es gibt viele Ausnahmen, wer als Migrant gezählt werden soll oder wer nicht. Zum Beispiel in einem fremden Land stationierte Truppen oder Diplomaten, die sollen nicht mitgezählt werden, obwohl sie ja eigentlich diese Definition eines Migranten erfüllen, dass sie nämlich länger als 12 Monate in einem anderen Land leben oder sich aufhalten. Und aber zum Beispiel Asylbewerber und illegalisierte Migranten ohne Aufenthaltsstatus, die sollen mitgezählt werden, ja, obwohl die sich halt nur sehr schwierig zählen lassen überhaupt. Genau, ein weiterer wichtiger Punkt ist, glaube ich, die mangelnde Vergleichbarkeit auch von Migrationsstatistiken. Ja. Also jedes Statistikinstitut zählt anders, hat andere Methoden, andere Datensätze, auf die sie zurückgreifen. Also einige Statistikämter, die zählen zum Beispiel Menschen mit einer anderen Staatsbürgerschaft als Migranten. Und andere, die zählen halt alle Menschen, die in einem anderen Land geboren wurden, also ein anderes Herkunftsland haben, als Migranten. Ja. Und da machen sich, das ist natürlich schon ein Unterschied, ja, wie viel dann am Ende rauskommt. Genau, und deswegen, also das sind so einige der Gründe, glaube ich, warum es schwierig ist mit der Migration. Mhm.
In dem Feld Migration Management, also vielleicht Migrationspolitik, über Unkenntnis hatten wir jetzt eben schon gesprochen. Da identifizieren Sie strategische Unkenntnis, diese Strategic Ignorance. Mhm. Was ist damit gemeint?
Ja, das ist im Prinzip ein Konzept, das wurde von Lindsay McGoy geprägt. Das ist halt eine sozusagen der Pionierinnen, würde ich sagen, im Feld der Ignorance Studies, ja, also in diesem soziologischen Forschungsfeld zur Produktion von Nichtwissen. Und Strategic Ignorance meint im Prinzip, dass halt sozusagen bewusst Unkenntnis oder Zweifel gesät wird. Ja? Also es gibt verschiedene Arten von Nichtwissen und Unkenntnis oder Zweifel oder Unsicherheit auch. Ja, sind halt bestimmte Arten von Nichtwissen. Und sie zeigt das zum Beispiel am Beispiel von einem Medikament, was zugelassen wurde auf dem amerikanischen Markt. Und da wurden aber quasi im Zulassungsverfahren Ergebnisse gefälscht, ja, um diese Zulassung zu erreichen. Und hinterher gab es dann halt, kam es zu Toten durch Nebenwirkungen. Und dann mussten sie quasi die Firmenleitung oder die Leute, die verantwortlich waren dafür innerhalb der Firma, des Pharmakonzerns nachweisen, dass sie nicht gewusst hatten, ja, nichts davon gewusst hatten. Und dann haben sie halt sozusagen Strategic Ignorance also produziert, also wirklich intentional, strategisch ja, Zweifel gesät. Andere Forscher haben gezeigt am Beispiel zum Beispiel des Klimawandels auch, ja, also die sogenannten Klimaskeptiker, dass halt bewusst Studien produziert werden, die halt immer wieder bezweifeln, dass der Klimawandel eben halt menschengemacht wird. Ganz einfach, um die wissenschaftliche Debatte so zu tun, als ob die immer noch offen wäre. Obwohl sich eigentlich 98, 99% der Forscherinnen einig sind, dass es eben menschengemacht ist. Ja. Aber solange es halt eben noch 1% gibt, die das Gegenteil behaupten, werden dann beide zu Talkshows eingeladen. Und die Zuschauerinnen kriegen dann halt, haben dann halt den Eindruck, die Debatte sei noch offen und man könnte jetzt halt eben keine politischen Forderungen, drastischen politischen Forderungen stellen, wie zum Beispiel SUVs zu verbieten oder, weiß ich nicht, viel mehr Geld für die Bahn auszugeben und Kerosin teurer zu machen oder so. Ja. Genau, und da geht es halt um Strategic Ignorance, also wirklich bewusst produzierte Ignoranz.
Also bewusst produzieren, dass wir wissen, dass wir etwas nicht wissen. Da fragt man sich, in welchem Interesse kann das sein? Sie identifizieren im Ergebnis 4 verschiedene Praktiken, die zu strategischer Unkenntnis führen. Omission, Compression, Deflection und Sanitizing. Das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, wenn wir über alles sprechen würden. Deswegen bleiben wir doch bei Omission. Was ist damit gemeint und inwiefern führt es zu strategischer Unkenntnis?
Genau, also wir sind sozusagen in unserem Paper, haben wir versucht, weil es ist ja auch mal ein methodisches Problem, ja, also wie kann ich etwas darüber rausfinden, was ich nicht weiß, ja, oder was ich nicht wissen soll. Und in unserem Fall, also und oft kann man das halt auch nicht auflösen, ja, aber in unserem Fall wollten wir ja zeigen, sozusagen, wird was im Feld der Migrationspolitik verheimlicht, ja, also so wie die Zahlen da dargestellt werden über die bekannten methodischen Probleme und Herausforderungen, die eben halt von Migrationsstatistikern durchaus ja, offen gemacht werden und eben auch publik gemacht werden. Das heißt, wir haben uns halt ganz viel diese Literatur der Migrationsstatistiker angeschaut und Interviews mit denen geführt. Und vor allem haben wir dann halt bei diesen Global Flows Migration App haben wir geguckt, wo kommen die Daten, die Zahlen, die da eigentlich gezeigt werden, wo kommen die eigentlich her? Und haben dann quasi die Zahlen rückwärts verfolgt, ja, zu ihren Produktionsstätten. Das waren dann halt oft nationale Statistikämter. Und genau, da haben wir halt rausgefunden, als eine Praxis sozusagen, wo dann auf dem Weg dieses Nichtwissen produziert wird, das ist halt das, sozusagen, dass etwas ja, omitted wird, also ausgelassen wird, weggelassen wird. Ja. Und das ist im Fall dieser Migrationsstatistiken, die da in der Global Migration Flows Interactive App gezeigt werden, die Diskrepanz zwischen Statistiken zu Ein- und Auswanderungsströmen. Ja? Also theoretisch ist es halt so natürlich, dass jedes Ereignis der Auswanderung in einem Herkunftsland statistisch eben auch einem Einwanderungsergebnis im Zielland entspricht. Ja? Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, wir sind auch mal nach England ausgewandert für 7 Jahre, wenn ich aus Deutschland weggehe, komme ich natürlich in England an. Ja? Und das müsste eigentlich auch statistisch erfasst werden. So praktisch ist, zeigt sich aber, dass es immer eine ziemlich große Divergenz gibt zwischen Zahlen für Einwanderung in einem Land und entsprechenden Zahlen für Auswanderung im anderen Land, ja, also im Herkunftsland. Das sieht man ganz gut, wenn man sich dann die Migrationsstatistiken von Eurostat anschaut. Das ist das Statistikinstitut der EU. Die sammeln quasi die Zahlen aus allen EU-Mitgliedstaaten von den nationalen Statistikämtern. Und da haben wir halt auch reingeschaut für die Forschung zu unserem Artikel und haben zum Beispiel gesehen, dass Großbritannien im Jahr 2015 gemeldet hat, sie hatten 42.403 Migranten aus Polen. Ja. Und Polen hat aber fürs gleiche Jahr das Statistikamt gemeldet, dass nur 11.682 Menschen nach Großbritannien ausgewandert sind. Ja. Das heißt, die haben eine Diskrepanz von 4:1 ungefähr. Und das ist eben kein Einzelfall. Also es gab dazu auch dann eine Studie von Eurostat und die haben dann herausgefunden, dass die Zahlen für Auswanderer aus einem Land in der EU im Schnitt 1/3 geringer ist als die entsprechende Zahl für Einwanderer im jeweiligen Zielland. Und ein Grund dafür ist halt, dass viele Leute, die irgendwo einwandern, sich eben dann doch im Zielland bei den Behörden melden, ja, weil sie damit Zugang zu bestimmten Rechten und Ressourcen bekommen, wie zum Beispiel Schulen oder Gesundheitsversorgung oder so, aber sich eben häufig nicht abmelden in ihrem Herkunftsland. Ja. Das heißt, und dadurch wird sozusagen gar nicht gemerkt, dass die Leute nicht mehr da sind. Und der Knackpunkt ist nun, dass diese Divergenz, ja, was Ein- und Auswanderungsströme angeht, in diesem Global Migration Flow Interactive App komplett unterschlagen werden. Ja. Also da wird halt, wenn man darauf schaut, exakt die gleiche Zahl für polnische Einwanderer in Großbritannien und die Anzahl der Auswanderer aus Polen nach Großbritannien, die sind komplett identisch. Und durch diese Praxis wird halt eben eine der wichtigsten methodischen Probleme, das eben auch bekannt ist, von Migrationsstatistiken durch dieses Global Migration Flows Interactive App unterschlagen. Ja. Und das meint halt eben Omission und ist eine der Arten, wie halt Migration dann als eine präzise messbare, politisch steuerbare Realität dargestellt und konstituiert wird.
Das heißt, um es mal auf den Punkt zu bringen, Sie kritisieren nicht in Ihrem Paper, dass Migrationsstatistiken schlecht erhoben sind und Fehler haben, sondern das sehen die Statistiker und Statistikerinnen auch und diskutieren das auch im wissenschaftlichen Diskurs, im wissenschaftlichen Kontext. Aber die Verwendung der Daten ist das Problem, sehe ich das richtig?
Genau, es ist halt so quasi, wir argumentieren so ein bisschen, dass es halt ein Feldeffekt ist. Ne? Also natürlich, es gibt so eine gewisse Erwartungshaltung an die Migrationsstatistiker, dass sie ganz genaue Zahlen produzieren, ja, sonst würden sie ja quasi ihren Job schlecht machen. deswegen versuchen sie auch dem so ein bisschen zu folgen und publizieren halt sehr genaue Zahlen, ja, die dann am Ende auch, ne, es gibt halt, was ich eingangs gesagt hatte, also fast bis zur Kommastelle noch, ja, es gibt halt 482 Menschen aus Malawi zum Beispiel, die in Deutschland leben, obwohl sie es gar nicht so genau wissen oder es nicht mit Sicherheit so genau wissen, ja, aber diese Zahlen werden dann eben halt, es wird so getan, als ob die ganz exakt sind und dass sie ganz sicher sind, und werden dann so weiter publiziert im Feld der Migrationspolitik und eben halt auch so publiziert. Ja. Und dadurch wird halt der Eindruck erweckt, man wüsste genau Bescheid über Migration und man kann es eben auch gut politisch steuern, weil man ja so gut darüber Bescheid weiß. Mhm. Und genau das kritisieren wir halt in unserem Artikel.
Wunderbar, dann schon mal vielen Dank. Wir hätten noch drei weitere Begriffe, über die wir reden könnten, aber ich denke, wir sind gegen Ende der Folge unterwegs. Unseren Hörerinnen und Hörern bietet Ihr Paper auf jeden Fall einen ersten Eindruck der methodologischen Schwierigkeiten der Quantifizierung von Migration. Vielen Dank für diesen interessanten Einblick in Ihre Forschungstätigkeit. Wenn die Studierenden oder alle unsere Hörerinnen und Hörer nach dieser Folge sagen, ich möchte mehr über die Forschung von Herrn Scheel erfahren, wie können Sie das in den kommenden Wochen ganz praktisch tun?
Na gut, also ich biete zwei Seminare an. Also eins davon ist halt eben auch für Erstsemester. Das ist die Einführung in Arbeitstechnik in der Soziologie. Mhm. Und das mache ich dann eben halt auch am Beispiel von Flucht und Migration. Mhm. Und das zweite ist ein Seminar über digitale Migration beziehungsweise digitale Migrationsforschung. Also geht's auch um Migration. Und ansonsten sind halt die meisten Artikel von mir eigentlich auch frei zugänglich im Internet. Da kann man zum Beispiel auf der Seite researchgate.net gucken, da habe ich eben halt auch ein Profil. Das findet man, glaube ich, auch über die Institutsseite. Ja, da kann man dann auch viel lesen, wenn man möchte.
Zum Abschluss der Folge eine Frage abseits Ihres Artikels. Ich habe mir vorgenommen, jedem Gast die Heureka-Frage zu stellen, so nenne ich sie. Mich interessiert, was Sie in diesem Jahr Neues oder vielleicht Überraschendes durch Ihre Arbeit gelernt haben. Denn auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben genau wie Studierende das große Privileg, immer wieder Neues zu lernen. Daher, Herr Scheel, was hat Sie zuletzt erstaunt?
Naja, erstaunt war ich, wie glaube ich viele andere auch, sozusagen wie schnell sich das dieses Coronavirus in der ganzen Welt verbreitet hat. Ja? Also wenn man sich zurückerinnert, Februar, März, die Zeit, innerhalb von 2 Wochen eigentlich war es, als es bekannt wurde, ja, quasi in allen Ländern der Welt angekommen. Was halt zeigt, ja, wie vernetzt und wie mobil halt auch unsere Welt geworden ist. Und auf der anderen Seite hat mich dann aber auch überrascht, dass diese Reaktion erstmal war, wir machen jetzt erstmal alle Nationalstaaten die Grenzen dicht, ja. Was ja auch viele Virologen dann gesagt haben, dass es gar nicht so viel Sinn macht. Das wurde und wird aber immer noch gemacht. Und das wirkt sich natürlich auch massiv dann auf Migration aus, ne, auf internationale Migration. Mhm. Und eigentlich wäre es total spannend, genau dazu jetzt zu forschen. Also wie Migrantinnen mit dieser Krise umgehen und davon auch betroffen sind und wie sich das international eben halt auf die Migrationsströme auswirkt. Das wäre, glaube ich, sehr spannend, das jetzt zu untersuchen.
Wäre eine klassische Fragestellung für Soziologinnen und Soziologen. Haben Sie da irgendwelche Projekte in der Pipeline?
Ich selber nicht. man müsste es ja, wie gesagt, auch jetzt machen, aber ich weiß von einigen, also die da halt näher an den Geldquellen sitzen oder auch bei internationalen Organisationen, dass es durchaus schon da Versuche gibt, was zu machen. Aber wie gesagt, die Datenlage, was Migrationsstatistiken angeht, die ist halt relativ unsicher. Ja, insoweit es ist halt keine einfache Forschung, sagen wir es mal so.
Gut, Herr Scheel, ich habe keine weiteren Fragen. Bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, alles klar. Ich bedanke mich auch. Ja, vielen Dank.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Herrn Scheel haben, halten Sie sich nicht zurück. Schreiben Sie uns per E-Mail an justpublished-podcast@uni-due.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, und Sie hören uns wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Folge unseres Podcasts. Just Published, der Podcast mit aktuellem aus Politikwissenschaft und Soziologie an der UDE.